Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcasts.
Ich freue mich, dass ich heute Roman Still begrüßen kann. Roman Still ist der Vorstandssprecher der ABAC Holding SE und wir sitzen hier in seinem Büro in Augsburg. Servus Roman.
Hallo Ralf.
Ich freue mich, dass du dabei bist. Noch kurz zur ABAC, das größte Autohaus Deutschlands mit über 6000 Mitarbeitern, europäisch tätig, mit sehr vielen Marken. Im vergangenen Geschäftsjahr hat die ABAC auf mehreren europäischen Märkten erstmal die Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro geknackt. Ihr habt insgesamt 200 Standorte und vermarktet pro Jahr ca. 120.000 Neu- und Gebrauchtwagen. Und natürlich freuen wir uns, dass du dich bereit erklärt hast, hier Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, dass momentan sehr viel Druck auf dem Kessel ist, was die Branche betrifft. Und wir freuen uns, dass du jetzt hier Rede und Antwort stehen wirst. Fangen wir gleich mal an, wenn wir den Markt in Deutschland 2025, die ersten 4 Monate sind fast vorbei. Wie schlägt sich die ABAC auf dem rückläufigen Markt?
Also er ist ja nicht stark rückläufig, sondern ist in etwa auf Vorjahreslevel. Insofern schlagen wir uns relativ vernünftig. Wir sind ja mittlerweile geübt, auf kleineren Märkten zu spielen. Ich glaube, die 3,5 Millionen haben wir das letzte Mal gehabt, 2019. Und seitdem ist es eigentlich rückläufig, egal ob jetzt durch Lieferketten oder durch andere Themen. Am Ende des Tages ist der Markt kleiner, wir sind darauf ausgerichtet. Wir hatten ja auch schon mal über 130.000 Fahrzeuge bei weniger Standorten und weniger Marken. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass der Markt kleiner ist. Und wir haben uns darauf eingerichtet und schlagen uns dafür, ich sag mal, zufriedenstellend.
Wenn man sich den Markt anschaut, du hast gesagt, es fehlen ja mehr als 500.000 Autos im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. 2019 hat man ja noch deutlich mehr Zulassungen. Dann kam die Corona-Zeit. Es herrschte eine Knappheit. Es wurden weniger Fahrzeuge zugelassen. Der Unterschied war aber, dass der Handel in dieser Zeit eigentlich ein sehr gutes Geschäft gemacht hat. Und jetzt eben wird das Geschäft eben auch schwieriger. Wie stellt man sich darauf ein?
Also wir sprechen immer vom Transformationsjahr. Also wir tatsächlich hatten wir ein Transformationsjahr 1 und sprechen jetzt vom Transformationsjahr 2 bei uns tatsächlich. Das erste war einfach die Umstellung von Angebotsmarkt auf Nachfragemarkt. Das ist die erste wesentliche Transformation gewesen. Und die andere Transformation, die betrifft uns aber eher persönlich jetzt, ist einfach die Hinzunahme von vielen Marken. Ursprünglich ausgelegt auf ein Agenturmodell, jetzt tendenziell eher im Handelsmodell dann tätig mit den Marken. Deswegen haben wir da viel Veränderungen im Markt drinnen. Und diese Umstellung vom Angebotsmarkt auf den Nachfragemarkt, die war erwartbar. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganz plötzlich kam und oh, wie gibt's denn sowas? Sondern wir hatten, seitdem ich Geschäft machen darf, seitdem mein Papa Geschäft machen darf, eigentlich immer einen Nachfragemarkt und haben jetzt ausnahmsweise mal 3 Jahre einen Angebotsmarkt gehabt. Ich glaube, der Rückschluss, dass jetzt alles ganz komisch und neu ist, ist falsch, sondern es ist eher so, es ist einfach wie immer wieder. Und wir haben natürlich mit jeder Transformation ein paar Herausforderungen, aber es ist okay. Ja, also wir sind eigentlich gewohnt, auf dem Nachfragemarkt zu arbeiten. Manchmal hat man es ein bisschen vergessen, wie das funktioniert. Da muss man das bitte neu resetten und sagen, hey, das geht eigentlich so. Du musst ein bisschen pushiger werden in der Werbung, ein bisschen konsequenter in die Abläufe. Aber am Ende ist es eigentlich ein gewohntes Spiel. Und ganz ehrlich, ich mag das auch.
Das hört sich aus deinem Munde sehr positiv an. Ich würde es auch so sehen, weil ich sage, es gibt ja kein Recht drauf, dass immer der Markt funktioniert. Und wenn der Markt mal weniger performt, muss man halt mehr Gas geben. Leichter gesagt als getan, wenn ich da hinterm Mikro sitze als Journalist. Du erlebst es natürlich hautnah. Aber es ist schon ein Phänomen, dass sobald die Krise kommt, und ich glaube, man kann ja schon von einer leichten Krise sprechen, dass dann auch die Betriebe plötzlich so langsam in wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Ja? Nicht alle sehen das ja so wie du oder haben das vielleicht so im Griff.
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann ja immer nur für unser Haus sprechen, weil ich andere nicht beurteilen kann. Aber ich glaube, wir haben immer Chancen und Risiken zugleich. Also erster Punkt ist für mich das Neuwagengeschäft, wenn man mal betrachtet. Wir hatten natürlich zu Corona-Zeiten stark abfallendes Neuwagengeschäft mit dafür deutlich höheren Erträgen, ehrlicherweise. Das hätte aber nicht gereicht, das aufzufangen, sondern wir hatten dann zweitens ein Gebrauchtwagengeschäft, das eben deutlich mehr Erträge hatte. Warum? Weil wir Kalkulationen auf einen Nachfragemarkt hatten und Preise vom Angebotsmarkt. Und dadurch also Einkaufspreise günstig, Verkaufspreise hoch und tolle Bruttoerträge im Gebrauchtwagenbereich. Und beides zusammen, die verbesserten Erträge im Neuwagenbereich und die tollen Bruttoerträge im Gebrauchtwagenbereich, haben dazu geführt, dass man es eigentlich sehr, sehr gut auffangen konnte. Und die Leute sind mehr in die Werkstatt gekommen, weil sie natürlich, wer nicht weniger kauft, muss mehr reparieren. Also es war eine gute Zeit für uns, gar keine Frage. Hätte auch nichts dagegen, wenn das so geblieben wäre, war aber eben nicht absehbar. Ja? Und ich will auch kein Corona mehr. Also insofern ist es mir jetzt so lieber. Und jetzt haben wir halt wieder die Rückkehr dazu, dass die Neuwagenbruttoerträge etwas sinken. Dafür haben wir vielleicht mehr Autos im Markt, theoretisch, aber wir haben nicht viel mehr im Markt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen der Nachteil. Und wir haben aber auch, glaube ich, mittlerweile weniger Investoren im Markt. Das heißt, weniger Handelsbetriebe, zumindest für Stellantis würde ich das mal so benennen. Und auch für den Hyundai-Konzern, die haben da schon auch gegenläufige Netzentwicklungen gemacht, sodass wir hier eigentlich trotzdem ein vernünftiges Volumen verkaufen. Wir haben natürlich jetzt manchmal zu teure Gebrauchtwagen im Bestand, die dann eben, oder hatten, die jetzt dann eben mit abverkauft werden mussten, mit kleinen Margen oder auch mal mit einem Verlust. Das ist halt so. Ja, du hast ein bisschen mehr Neuwagenbruttoerträge wieder gemacht. Also am Ende, es nivelliert sich aus. Wir haben jetzt in der Werkstatt schon die Situation, dass wir natürlich durch die geringeren Stückzahlen, die jetzt ein paar Jahre verkauft worden sind, weniger Servicegeschäft haben. Auch das muss man nüchtern sehen. Der Bestand hat aber nicht abgenommen und dafür haben wir wieder etwas mehr Mechanikgeschäft, was auch wieder gut ist. Also in allen liegen halt Chancen und jetzt ist eine Frage, wie gut habe ich meine Kunden gebunden? Kommen die noch zu mir? Kommen die nicht zu mir? Und ich glaube, wenn man das vernünftig gemacht hat, und das hat sicher die Mehrheit meiner Kollegen vernünftig gemacht, dann ist natürlich etwas weniger Gesamtrendite. Das spüren wir ja auch. Aber es ist immer noch ein profitables Geschäft.
Wenn man uns mal die Situation anschaut, einerseits Gebrauchtwagengeschäft, da wird ja sehr intensiv beklagt, dass sehr viele gerade BEV, also quasi E-Mobile zurückkommen, die eben dann entsprechend nicht mehr vermarktet werden können. Ist das auch für euch ein Problem?
Ja, kurz und knapp, ja, das mag keiner.
Und was macht man da dagegen?
First Lost, Best Lost, lieber Ralf. Also abverkaufen hilft ja nichts, ja. Wir haben natürlich wie alle Marken wahrscheinlich auch und immer einen Mix aus. Wir nehmen selber zurück und einen Teil nimmt der Hersteller zurück. Ich glaube, der Hersteller hat das gleiche Problem wie wir auch nur mit den Autos, weil die bei der natürlich besser, weil sie vom Hersteller kommen. Also am Ende des Tages ist das ein Thema und da müssen wir schnell agieren. Ich glaube, der Vorteil ist bis jetzt, dass wir jetzt Learnings draus ziehen können, weil wir natürlich noch gar nicht die großen Voluminas im Verkauf hatten. Ja, also man muss ja ehrlicherweise sagen, wir hatten jetzt nicht 50% BEV-Anteil und wir hatten mal 10, wir hatten auch schon bis zu 25% BEV-Anteil in 2 Jahren, dann sind wir da runtergerutscht, ein bisschen auf weniger. Und natürlich, ein Teil hat der Hersteller zurückgenommen, ein Teil wir. Also insofern ist es im Mix okay. Wir müssen Rückstellungen bilden, das tun wir auch ganz konsequent. Das heißt, das Learning ist, in deiner Bilanz jetzt bereits Rückstellungen zu bilden für dann kommende Verluste. Und dann kannst du einfach die, mit weniger drum sage ich, man hat ein bisschen weniger Rendite dran. Aber am Ende kann man es dadurch nur ausgleichen. Und was willst du machen? Wenn das Auto zu teuer ist, der Einkaufspreis ändert ja nie den Verkaufspreis. Das ist ja oft eine falsche Kalkulation. Wenn man es teuer einkauft, dann muss man es teuer verkaufen. Das ist ja Quatsch. Es gibt einen Marktpreis und für den muss man es verkaufen. Und wenn du es jetzt verkaufst, dann kannst du mit dem Geld ein anderes Auto kaufen, mit dem du dann wieder Geld verdienen kannst. Also immer die Empfehlung, schnell raus mit dem Mist, ja, und gute Sachen nachkaufen dafür.
Klare Ansage. Lass uns noch kurz über das Servicegeschäft sprechen. Wir haben da natürlich einerseits auch volle Werkstätten gehabt. Jetzt merkt man, dass die Wartezeit für den Kunden schon kürzer wird. Das heißt, man merkt, dass das Geschäft auch, ich will nicht sagen unter Druck gerät, aber man merkt, dass die Nachfrage sinkt, was den Service betrifft. Wie stellt man sich darauf ein? Und zwar auch im Hinblick darauf, dass uns ja diese BEVs wesentlich weniger Arbeit in die Werkstatt bringen.
Ich kann die Aussage so nicht bestätigen. Also tatsächlich haben wir gar nicht so wenig, wir haben gar kein Servicegeschäft weniger. Wir haben bei uns tatsächlich auch einen ganz leichten Rückgang im Servicegeschäft. Das liegt aber ausschließlich, weil wir letztes Jahr brutale Hagelschäden hatten. Also unser Hagelschadengeschäft ist tatsächlich rückgängig. Unser tatsächliches Servicegeschäft in den Werkstätten ist nicht rückläufig. Also ich kann das nicht bestätigen, die Aussage ist relativ konstant. Ich habe vorhin gerade gesagt, wir haben etwas weniger Inspektionen, dafür haben wir etwas mehr Mechanik. Also insofern gleicht sich das ganz gut aus. Wir haben natürlich bei den Elektrofahrzeugen auch schon nachgeschaut, wie sich das verhält. Und wir haben auch bei den Elektrofahrzeugen nicht weniger Serviceeinnahmen, wir haben aber weniger Teileeinnahmen. Das muss man tatsächlich sagen. Also das Teilegeschäft sinkt mit Elektrofahrzeugen. Das ist ein Thema. Und da muss man sicher noch ein bisschen analysieren, wie man das ausgleicht, wie man das auffängt. Ich denke, wir müssen auch lernen, Elektrofahrzeuge besser im Service zu bedienen. Da sind wir sicher auch noch nicht optimal aufgestellt. Das heißt, geht los mit den korrekten Stundenverrechnungspreise, weil es ja eben Elektrofahrzeuge sind, brauchst du andere Mechaniker, brauchst eine andere Ausbildung, brauchst einen anderen Verrechnungssatz. Und wie immer, gibt es da auch einen anderen Verrechnungssatz dafür, wird er dann immer richtig angezogen bei der Rechnung? Vielleicht ja, vielleicht nein. Eben nicht immer richtig alles, das ist ein Punkt, wo man achten muss. Und dann gibt es sicher auch Arbeiten, die man in Elektrofahrzeugen mit verkaufen kann. Räderwechsel, neue Reifen, dass man darauf achtet wirklich. Das ist auch ein Learning, weil wir eigentlich keine Reifenhändler mehr sind in großen Teilen. Und oder wir kaufen Winterreifen, aber Sommerreifen ist jetzt nicht so unser Kerngeschäft für die meisten Händler. Und dann haben wir das Thema, wir haben viel Geschäft abgegeben, dass wir uns auch wieder zurückholen können. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, Windschutzscheibenreparatur. Geht heute zu Carglass, ganz klassisch, Carglass, Windschutzscheibe, alles top. Aber es gibt gar keinen Grund. Ja? Also wenn man sieht, dass jede siebte oder achte Windschutzscheibe in Deutschland kaputt ist, na, dann muss halt mal bei der Direktnahme gucken, ob die Windschutzscheibe in Ordnung ist oder nicht. Und mal die Kunden wieder aufmerksam machen, dass wir es machen. Also ich glaube, da kann man schon Dinge tun, um da entgegenzusteuern. Aber es ist natürlich eine aktive Geschäftssteuerung notwendig.
Siehst du auch ein Problem unter Umständen durch diese sehr hohen und auch gestiegenen Werkstattverrechnungssätze und die hohen Teilepreise, dass da der Privatkunde irgendwann mal vielleicht gar nicht mehr mithalten kann?
Naja, was heißt mithalten kann? Er muss ja mithalten. Also definitiv.
Na gut, da kann zur Konkurrenz gehen.
Naja, die ist ja auch nicht billiger. Also das hängt ja immer vom Teil ab. Und ganz ehrlich, es gibt ganz viele Teile, die nur vom Hersteller kommen, sei es ein Anlasser oder was weiß ich, alles Mögliche, ja, die kann er ja nur doch beziehen. Also so what, ja, das ist so. Wir haben einen hohen Anteil an Servicetechnik, weil wir natürlich sehr viele Elektronik in Fahrzeugen haben. Das kann er auch nirgendwo anders kriegen. Nee, das sehe ich eigentlich gar nicht so als Problem. Ich glaube, die Kunden fühlen sich dann schon wohl. Das Problem ist tatsächlich, dass die Teilepreise an sich teuer geworden sind. Das ist auch meine größte Sorge, was das jetzt ausmacht bei Stellantis am Ende des Tages oder bei allen Herstellern. Wo beziehen die ihre Teile her? Kommt China, kommt USA mit den ganzen Zollthemen? Wird da was noch teurer? Keine Ahnung. Ja, also ich weiß es wirklich nicht, aber das ist sicher eine Sorge, die man haben muss. Und wir merken es eher im Karosseriebereich, dass dort Veränderungen sind, weil Fahrzeuge viel schneller Totalschäden werden. Weil durch die hohen Stundenlöhne, jetzt inflationsbedingt, gibt es höhere Stundenlöhne. Wir haben nicht nur Inflation, sondern auch Lieferketten bedingt. Wir haben höhere Teilepreise. Und beides zusammen sorgt natürlich dafür, dass ein Schaden sehr schnell in den Totalschaden eingeht, sodass jetzt der Trend eigentlich dazu übergeht, dass wir wieder mehr in die Reparatur als in den Teileaustausch gehen. Dass wir tatsächlich eine Delle wieder ausbeulen, spachteln und sauber lackieren, weil schlicht und ergreifend tatsächlich wird auch die Preise selbst festlegen können, Teile austauschen, das ist einfach ein fest definierter Preis. Also das macht, das glaube ich, bringt schon einen gewissen Change nochmal im Unfallgeschäft. Im Servicegeschäft sehe ich das Problem nicht, weil der Kunde muss ja irgendwo hin. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt beim Stahlgruber Billigsteile gibt, die nichts kosten und nur bei den Herstellern werden es teurer. Das stimmt ja nicht, weil ja da auch teurer.
Hör ich gerne, wenn du sowas sagst.
Nochmal, nicht, dass man. Ich will das ergänzen, also das ist jetzt, das klingt jetzt alles schön, ja, und es ist aber nicht so, dass es einfach ist, ja, das sind alles Prozesse, die müssen wir umstellen bei uns, wir müssen neu schulen, also das ist richtige Arbeit. Und es ist auch nicht so, dass ich mich freue, wenn wir weniger Trach machen, weil wir jetzt im Angebot zum Nachfragemarkt sind, also nicht, dass es falsch rüberkommt, aber es ist alles nicht existenzvernichtend, das sind alles Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und wo man wieder, wenn man es vernünftig umstrukturiert hat, auch wieder auf dem Weg sein kann, vernünftige und gute Renditen zu erzielen. Darum geht es mir eigentlich.
Ich finde, es ist auch gut, wenn ein Unternehmer so wie du das Ganze eben jetzt nicht so durchweg negativ sieht, sondern der eben auch sagt, Mensch, das ist unser Geschäft, da machen wir jetzt was draus. Ich finde, dass das eher die Aufbruchstimmung, dass die auch vermittelt werden muss, den Mitarbeitern. Denn wenn der Chef auch immer jammert, wo kommt man dann dahin? Also ich finde,
dass definitiv. Nochmal, Unternehmen ja was, ja. Und wir würden nichts unternehmen, wenn ich es blöd finde. Also ich finde es ja noch blöder, was zu tun, was man blöd findet. Also das ist wirklich dann fast schon dämlich. Ja, also insofern, nein, wir machen das, weil es uns Spaß macht, weil wir glauben, dass wir es können. Und weil es immer Lösungen gibt. Wenn es keine mehr gibt, dann muss man tatsächlich einen harten Cut ziehen. Aber im Augenblick sehe ich das nicht.
Ich habe nochmal eine Frage zum Markt. Du bist ja auch schon lange Zeit dabei. Wenn man mal sieht, wir hatten 2019 noch deutlich über 3 Millionen. Wir sind jetzt runtergefallen unter die 3 Millionen. Die Autos sind einfach weg. Glaubst du, dass das einfach der Markt damals war, der so viel aufgenommen hat, weil es viel mehr Kleinwagen gegeben hat, weil die Leute mehr investiert haben, weil mehr ins Ausland geflossen sind? Wo sind sie geblieben?
Es ist, glaube ich, eine Mischung aus vielen Themen. Das ist, da muss ich jetzt echt mal ein bisschen nachgraben. Also ein Thema ist mit Sicherheit, dass wir schlicht und greifend heute die Autos teurer sind. Das ist ein Fakt. Also wir haben vor 6, 7 Jahren noch mal Corsa in Sonderaktion für 99 Euro Leasingrate verliest. Ja? Ein Astra für 129 Euro Leasingrate. Das habt ihr halt nicht mehr. Heute kostet Corsa, ich sage, heute freuen wir uns, wenn er nur 159 oder 169 kostet, aber ich koste 199. Das ist einfach doppelt so teuer geworden. Und wenn natürlich die Autos teurer werden und die Raten teurer werden, wir haben ja auch jetzt so einen anderen Zinssatz als damals, ja, wobei wir hatten auch einen hohen Markt schon so Hochzinsphasen, aber all das erschwert das ganze Thema. Dann haben wir, glaube ich, insgesamt auch so einen Change in der Bevölkerung, dass wir etwas weniger Beschäftigte haben und etwas mehr in der Rente haben. Das macht auch einen riesen Umbruch, weil du natürlich dann die Rentner einfach nicht mehr so viele Autos brauchen. Die sagen, wir kommen mit einem zurecht, wir können uns das aufteilen. Und wir haben einen dritten Umbruch, das ist auch ein bisschen Corona-bedingt, dass die Leute nicht mehr so fleißig sind, sondern tatsächlich mehr Work-Life-Balance wollen. Und zwar über alle Altersklassen. Das ist kein Jugendthema, das ist ein Gesamtthema im Markt. Und wir, also allein ich habe ein paar Freunde, die arbeiten viel mit Teilzeitkräften in so verschiedenen Personalverleihservices, Gastro-Services und solchen Schichten. Die tun sich schwer, heute Leute zu finden. Weil derjenige, der früher gesagt hat, für mich ist das normal, dass ich am Wochenende nochmal für 400 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat jedes Wochenende beim FC Bayern als Ordner stehe oder im Biergarten einen Tag mitarbeite, die sind mehr geworden. Die sagen heute, ich verzichte lieber auf diese 500 Euro und genieße mehr meine Freizeit. Aber die 500 Euro fehlen ihm jetzt, um den Zweit- oder Drittwagen zu finanzieren. Vorher hatten auch viele Drittwagen für die Kinder und so. Ja, da sagt man, zwei Wagen geht es eigentlich auch. Und dafür arbeiten wir alle ein bisschen weniger. Und das hat schon ein bisschen, da hat Corona tatsächlich was verändert im Mindset der Menschen, glaube ich. Und das ist jetzt ein harter Erziehungsprozess, die wieder umzustellen. Ich glaube nicht, dass das wirklich so schnell, wenn es überhaupt nicht gelingt, ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, dass das jetzt erstmal so ein Thema ist, das auch den Markt mit reduziert.
Jetzt haben wir ja auch eine Wirtschaft, die entsprechend nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber wir wissen ja auch, es gibt eben gute Jahre, es gibt schlechte Jahre. Inwieweit erwartest du, dass in dem Jahr vielleicht mit der neuen Regierung sich die wirtschaftliche Entwicklung wieder eher zum Positiven wendet?
Ich sage, das weiß ich nicht. Also wir hoffen immer, dass sich zum Positiven wendet. Und wünschen uns natürlich alle, haben uns eine neue Regierung gewünscht. Also insofern gehen wir aus. Aber was jetzt wie genau wann passiert, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht es schaffen, wenn es gut läuft, ein bisschen mehr Mut wieder in alle reinzubringen, dass jeder sagt, ja, das wird jetzt schon, das geht nach vorne. Es gibt auch gar keinen Grund, warum es nicht nach vorne geht. Also ich sehe jetzt, es geht ja überall nach vorne, außer jetzt gerade bei uns. Insofern gibt es auch keinen Grund, den Mut nicht zu entwickeln. Und ansonsten ist es halt wie immer, läuft die Wirtschaft schlecht, ja, sinken die Preise, dann verkaufen wir auch was, läuft die Wirtschaft gut, steigen die Preise, dann verkaufen wir auch was, weil am Ende des Tages der Hersteller ja das nivelliert. Da muss man jetzt immer schauen, wir sind ja ein Absatzorgan für den Hersteller und der Hersteller über sein Pricing am Ende mitentscheidet, wie viel er absetzen möchte. Und wenn er sich entscheidet, viel absetzen zu möchten, dann macht er die Preise günstiger als der Rest und dann sind wir immer in der Lage, das umzusetzen. Und wenn er weniger absetzen möchte, dann macht er die Preise teurer. Also insofern, schlechte Wirtschaft, günstige Preise kommt uns erstmal vertrieblich entgegen. Ja? Aber ist natürlich, wenn es zu schlecht wird, auch nichts mehr, weil dann gibt es keinen mehr, der es kauft. Also die Balance zu finden, ich weiß es auch nicht, wo das jetzt genau hingeht. Aber die letzten Jahre, die ich das schon machen darf, das Geschäft, ich glaube, ich bin seit 26 Jahren als Geschäftsführer oder Vorstand aktiv, hat sich immer ausnivelliert. Da gab es jetzt auch schon ein paar Krisen und nicht. Also am Ende müssen wir halt dranbleiben und Kosten reduzieren, wenn es weniger Geschäft ist und Vollgas geben, wenn es der Markt zulässt. Und das ist jetzt unter aller Aufgabe, das richtig einzuordnen und täglich umzusetzen.
Lass uns nochmal über die E-Mobilität sprechen. Da hat die Regierung ja angekündigt, es wird Unterstützung geben. Wie müsste diese aussehen, damit eben die E-Mobilität sich noch weiter im Markt verbreitet?
Also da gibt es erstens einmal, sind die E-Autos einfach erstmal teurer als Verbrenner. Und das macht einfach einen riesen Unterschied. Und teure Autos sind immer schlechter zu verkaufen als günstige Autos. Das ist jetzt nicht so kompliziert, die Rechnung. Also wenn es billiger machen, wird es mehr Menschen geben, die eins kaufen können. Und wenn sie also eine Kaufprämie machen, dann wird es irgendwie schon besser werden, um die Autos in den Markt zu bringen. Das hilft auf jeden Fall. Die andere Frage ist natürlich die Infrastruktur. Das ist für mich schon ein wichtiges Thema. Wenn man damit umgeht, gibt Ladepunkte, vor allem Schnellladen. Ja, da ist, glaube ich, schon noch Ausbaunotwendigkeit da. Also wenn wir jetzt so an die Raststätten schauen, die Tankstellen, ist jetzt nicht so, dass da ohne Ende Ladeparks sind. Da würde ich sagen, das ist noch sehr reduziert. Da gibt es jetzt schon ein paar und es gibt auch ein paar Ladepunkte und die Elektrofahrzeuge fahren, kommen auch relativ gut zurecht, ehrlicherweise. Also da höre ich von vielen Leuten, dass sie gut klarkommen mit dem Laden. Also gar nicht das, was man befürchtet hat, dass nicht klarkommen. Aber es fahren ja auch nur ein paar Prozent aus dem Fuhrpark, die Autos. Wenn das jetzt die fünffache Menge wäre, glaube ich, würde man nicht mehr klarkommen. Also ist Infrastruktur ein ganz wichtiges Thema. Wir brauchen ja viel mehr Strom. Also wir rechnen ja immer und sagen erneuerbare Energien und alles schick und jetzt haben wir das abgedeckelt, was wir jetzt haben. Aber wir reden ja gar nicht über jetzt, wir reden über Elektrofahrzeuge, über Wärmepumpen, die wir haben wollen, über KI, die wir jetzt ausbauen wollen. Das dauert ja, ist ja alles Strom, Strom, Strom. Und wenn wir dann keine ausreichenden Stromzufuhr haben, also ich glaube, ich bin jetzt kein Stromexperte, ob man jetzt verdoppeln muss, die Strommenge oder 50% drauflegen muss oder vervierfachen muss, ich weiß es nicht, was das genau bedeutet in Zahlen. Da bin ich kein Experte für, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir im Augenblick zu wenig Strom in Deutschland hätten, um das wirklich umzusetzen. Insofern wäre mir persönlich lieber, die Regierung hilft uns, indem dass sie das ganze Thema nach hinten schiebt, hilft, weiß aber nicht, ob es den Herstellern hilft, weil ich nicht weiß, wie weit die technisch was umsetzen können, Werkzeuge, Entwicklungen, die sie schon angestoßen haben. Aber für mich wäre es lieber, man schiebt das Thema nach hinten und baut sukzessive eine sehr vernünftige Ladestruktur auf. Das wäre für mich das A und O, weil ohne die wird es nichts.
Also Investment eher in eine Infrastruktur, wo eben viel mehr Ladestationen gebaut werden, wo der Kunde eben dann auch den Strom
kaufen
bekommt.
Genau, aber die Reihenfolge muss sein, wir wollen uns sicherstellen, dass alle die eins kaufen, auch wirklich laden können.
Lassen wir nochmal ein anderes Thema ansprechen. Wir haben gesagt, die AWAG ist das größte Autohaus in Deutschland. Größte Autohausgruppe.
Nicht unbedingt stimmt.
Ja, das ist eine Frage. Ich weiß schon, ist eine Frage, wie man es misst, aber wir sagen eine der größten, okay?
So ist es richtig.
Gut, also wir sagen eine der größten, Roman. Aber lass mich nur kurz mal dennoch auf das Thema Größe eingehen. Welche Bedeutung hat denn Größe im Handel?
Größe kann Effizienzvorteile bringen. Also ich glaube, eine unserer Kernstärken ist, dass wir eben tatsächlich viele Services anbieten können aufgrund der Größe, die unseren Autohäusern helfen, dass sie im Tagesgeschäft mehr Zeit für eigenes Geschäft haben. Ich glaube, das ist das Kernelement von Größe. Muss man deswegen so groß sein wie wir? Nein, das kann man auch mit einer viel kleineren Größe schon erreichen. Aber du brauchst eine gewisse Grundgröße, um sinnvoll bestimmte Systeme zu zentralisieren. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wir alle beschäftigen uns mit Banken, weil wir müssen ja irgendwie uns refinanzieren, unser Geschäft. Also musst du mit Banken Gespräche führen, du musst verhandeln, Zinskonditionen, Kredite, bla bla bla. Ja? Wenn das du als Geschäftsführer machen musst von deinem Autohaus, dann bist du einfach eine gewisse Zeit damit beschäftigt. Dann muss man eine Präsentation machen, muss bestimmte Zahlen aufbereiten und. Wenn du natürlich jetzt eine Holding hast wie wir, bei uns muss kein Geschäftsführer mit irgendeiner Bank sprechen. Das ist einfach weg, das Thema. Und das machen wir für den Geschäftsführer. Das ist ja so eine klassische Dienstleistung, wo er einfach sich Zeit spart. Bau ist das Gleiche. Wir haben halt eine Bauabteilung und Architekten bei uns, die kümmern sich um CI-Umbau, wenn das Dach kaputt ist, wenn irgendwelche Umrüstungen vorzunehmen sind, Elektroladesäulen zu bauen etc. Das machen halt wir für die Autohäuser. Der muss nur sagen, ich brauche und dann machen wir. Und er muss nicht eine Ausschreibung machen, er muss nicht bewerten, welcher Handwerker der richtige ist. Das sind alles Mehrwerte, die wir schaffen können durch Größe. Und das ist nicht, die meisten denken ja immer, es ist der Einkaufsvorteil. Aber der Einkaufsvorteil ist es dann maximal bei C-Teilen oder ähnlichen Dingen, die Hersteller haben ja klare Händlerverträge. Das sind keine Einkaufsvorteile in dem Sinne drinnen. Mag es vielleicht eine Abrufaktion mal geben, wo man anders sieht, aber da reden wir über 100 Euro oder so für Auto oder 150. Mehr ist es ja nicht. Sondern das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir mit Services rund ums Tagesgeschäft Entlastung bringen, vielleicht auch ein bisschen effizienter sind, weil wenn ich natürlich jeden Tag Bauausschreibungen mache, bin ich vielleicht besser drauf, habe die besseren Anbieter, als wenn ich es alle 5 Jahre mal mache. Ja, das ist einfach so. Und dadurch können wir bestimmte Dinge besser und einfacher handeln. Und ich habe mehr Zeit als Geschäftsführer, mir wirklich zum Kümmern, dass meine Kunden gut bedient werden, dass meine Verkäufer sauber die Leads abarbeiten, die Kunden bedienen. Ich habe einen ganz anderen Zugang zu meinem Tagesgeschäft. Und das ist der größte Mehrwert von Größe.
Lass uns über Effizienz sprechen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo steht die AWAG?
In der Effizienz?
Ja.
Oh, keine Ahnung. Das war
oder was hast du noch vor, sagen wir mal so?
Ich glaube, das ist, ja, wir müssen es da immer weiterentwickeln. Also de facto, ich habe eine ganz interessante Erfahrung. Wir haben jetzt die letzten Jahre doch ein paar Betriebe auch mit übernommen und die waren alle schon komplett digital in der Werkstatt. Und wir sind nicht komplett digital in der Werkstatt. Und dachte mal, schau, da kannst du eigentlich von den Kleinen auch was lernen, ja, weil die haben dann schon Prozesse, die wir nicht haben. Und die plötzlich gehst du da hin und sagst, wir sind eine große, tolle AWAG und führen ein Papier ein. Ja, dann sagen die alle, was ist denn das für ein altbackener Laden? Wir sind natürlich nicht altbacken, wir haben auch ganz viele moderne Geschichten. Aber in dem Punkt sind wir nicht so weit, wie manche andere schon ist. Also ist Digitalisierung von Unterlagen tatsächlich ein Thema, das wir jetzt auch massiv angehen. Eine digitale Wagenakte, wie kann man sie so digitalisieren, dass man vielleicht auch eine zentrale Faktura-Stelle einrichtet, weil viele kleine Standorte lohnt sich der Dispo-Genent gar nicht. Oder wenn du heute 4 Marken hast im Autohaus und da ist eine dabei, da lohnt sich vielleicht das Wissensbildung nicht, aber wenn wir die 5-mal haben, die kleine Marke irgendwo, dann gibt es vielleicht einen Disponenten, der die 5 Häuser bedient. Dafür brauchst du dann auch einen sauberen Ablaufprozess. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und natürlich auch im Service besser zu digitalisieren, um so allmählich Richtung papierloses Büro zu kommen. Das wäre jetzt so ein Effizienzgewinn, an dem wir wirklich besser werden können. Und das ist so ein klassisches Thema, ja, da sind wir jetzt nicht so gut. Aber es gibt auch viele Themen, wo wir, glaube ich, ganz gut sind, ja. Wir sind, glaube ich, ganz vernünftig in Lagerhaltung, wir haben ganz vernünftige Einkaufsprozesse, wir haben sehr gute Marketingprozesse. Also es gibt viele Themen, wo wir auch effizient arbeiten. Ich glaube, wir sind im Zinsbereich sehr gut unterwegs, weil wir da wirklich vernünftig wirtschaften. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Wir haben natürlich ein großes Zentrallager, wo ganz viel Auswahl da ist an Fahrzeugen, aber wir müssen eben nicht an jedem Standort alles vorhalten. Das ist halt auch Mehrwert, ja. Das ist bestimmte Spezialmodelle, wenn du die 30-mal einen Markenvertrag hast und das ist jetzt kein Pflichtstandard, sondern einfach Autos sagst, das ist schick, wenn man es hat, weil es immer ein bisschen Nachfrage gibt. Dann reicht es, wenn ich 10-mal da habe, ich muss nicht 30-mal da haben. Und so gibt es immer auch Effizienzgewinne. Aber wie man das jetzt genau einordnen kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass vieles wir sehr, sehr professionell heute machen. Und auch den ganzen Unfallabrechnungsbereich und so, also da bringen wir viele Mehrwerte mit. Und wir haben jetzt auch ein paar Partner angeschlossen, wo auch die alten Chefs weitergemacht haben und wir uns einfach beteiligt haben und die laufen ja jetzt auch nicht schlechter mit uns, sondern eher besser. Und insofern, glaube ich, bringen wir schon viele Effizienzgewinne mit rein, aber in Prozent würde ich sie jetzt nicht beziffern wollen.
Okay, kannst du noch kurz beschreiben, wie die AWAG organisiert ist? Weil es ist ja so, wenn man sich die großen deutschen Autohausgruppen ansieht, gibt es ja fast keine Parallelen. Ja, jeder hat eine andere Organisationsstruktur. Wie ist es bei euch?
Also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich das Autohaus ist der Dreh- und Angelpunkt alles von allen, ja, weil das Autohaus ist entscheidend. Da ist unser Geschäftsmodell. Und wir, die AWAG gibt es eigentlich wirklich dafür, dass wir Services anbieten für die Autohäuser. Und das ist die Kernaufgabe. Und jeder Mitarbeiter, der hier tätig ist, weiß, er muss einen Mehrwert bringen. Wenn er keinen Mehrwert für die Autohäuser bringt, na, dann gibt es auch keinen Kunden zu beschäftigen. Also das ist wirklich eine ganz klare Ausrichtung für Leute, die in der AWAG sind. Neben dem, dass wir natürlich auch ein paar haben, die einen Mehrwert für die AWAG selbst bringen, wie die eigene Buchhaltung oder so, das braucht man auch. Ja, aber am Ende des Tages ist die Kernaufgabe der Holding, Mehrwert zu bringen. Und die Autohäuser damit besser und schneller zu machen. Und wie sind wir aufgestellt? Wir haben im Grunde die Autohäuser gebündelt in 3 Zwischenholdinggesellschaften bei uns. Wir haben einmal so dieses Stellantis und Hyundai Welt, Hyundai Konzern, Landeskonzern. Das ist alles bei der Dio bei uns angesiedelt. Das ist so ein Zwischenholding, da haben wir die ganzen Autohausbeteiligungen drinnen. Dio steht übrigens noch für Dienstleistung im Opel-Betrieb. Da waren mal früher nur Beteiligung von Opel-Autohäuser drin. Das hat sich halt jetzt durch Mehrmarken und so ein bisschen verändert. Aber wir bleiben bei Dio. Opel ist halt immer noch unser Kernmarke am Ende des Tages. Und dann haben wir die DIA, Dienstleistung im Autohaus, dort sind alle anderen Autohausbeteiligungen in Deutschland gebündelt. also DIO, Deutschlands Landes Hyundai, die ja alle anderen Autohäuser in Deutschland, und dann gibt es die AWAC International, AVI, dort sind alle Autohausbeteiligungen drinnen im nicht-deutschen Raum. Genau, und jeder dieser drei Zwischenholdings hat einen Vorstand. Mein Bruder macht das gesamte Auslandsgeschäft, der Herr Pfeiffer macht die DIA und meine Wenigkeit, ich mache die DIO. Und dann haben wir ja noch intern einen Vorstand, der sich um alles kümmert, was diese ganzen Dienstleistungsabteilungen angeht, wie BDC, Marketing, Einkauf etc. Das macht der Jürgen Keller bei uns. Und dann gibt es den Herrn Zösch, das ist unser neuer CFO, der macht alles, was halt der CFO so macht, Geld. Klar, und dass er Geld da ist, ja, dass wir sauber verbuchen, dass wir gute Zahlen haben zum Auswerten und vernünftiges Bericht.
Genau. Kann man bei dem Modell dann faktisch unbegrenzt Autohäuser angliedern?
Nein. Ja, du müsst halt erweitern dann. Ja, also unbegrenzt geht nie, weil irgendwann geht dir die Zeit aus, Dinge zu tun, und dann müsst ihr halt einen weiteren Vertriebsvorstand einstellen, so wie es uns gibt, oder jemand noch vielleicht für Dienstleistungen, ich weiß es nicht. Aber natürlich kann man das erweitern. Tatsächlich ist es sehr skalierungsfähig, und wir haben natürlich eine Besonderheit bei uns, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Geschäftsführer sind in der Regel beteiligt an dem Autohaus, verdienen also gut mit, sollen langfristig dort sein. Das ist keine Dreijahresposition, sondern es ist eine Lebensaufgabe. Und er ist ein Lokalmatador vor Ort, und er entscheidet auch über die Struktur und Ausrichtung des Autohauses. Das ist natürlich immer im Rahmen des Händlervertrags und im Rahmen der Rahmenbedingungen, die wir so generell haben. Aber am Ende muss ja jeder Geschäftsführer mit seinen Fähigkeiten und dem, was er kann, doch den Markt so gut bearbeiten, dass wir dort ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Das ist seine Aufgabe. Und da entscheidet er auch, wen er einstellt, wann er einstellt, warum er einstellt, wie er seine Abläufe organisiert. Und bei uns gibt es da sehr einfache Regeln. Jeder, der eine gute Umsatzrendite hat, kann eigentlich machen, was er will. Wenn er eine positive, aber nicht so gute Umsatzrendite hat, dann beginnen wir schon über Themen zu diskutieren.
Dann fährst du hin.
Ach, ich fahre auch zu dem Guten gerne hin. Der Gute ist ja mal einfassend zu hinfahren, aber dann fahre ich vielleicht mehr hin. Ja. Und wenn einer natürlich im Verlust ist, auch das kommt mal vor, dann finden wir gemeinsam Wege. Wir sind keine Hai- und Fahrgesellschaft, dann finden wir gemeinsam Wege, wie wir da rauskommen. Und manchmal gibt es aber so, dass einer sagt, nein, ich will nichts ändern, ich glaube, dass ich alles richtig mache und weiterhin verlustreich ist. Dann gibt es auch schon mal Verabschiedungsgespräche. Aber an sich ist der Geschäftsführer wirklich sehr selbstständig bei uns, soll auch alles machen, soll auch unbeeinflusst von uns das machen. Und wenn wir hinfahren, wenn ich hinfahre und Diskussionen anfange, dann ist die Diskussion nie, pass auf, ich bin jetzt der ganz Große und du hast zu tun A, B, C, sondern wir besprechen Dinge. Weil ich glaube, dass jeder immer ein bisschen andere Situation hat, und jeder, wir haben ja niemanden dort, der sein Geschäft nicht beherrscht. Manchmal so ein Tunnel, manchmal vielleicht eine Fehlinvestition gemacht, die einem Probleme bringt. Und da muss man halt dann rauskommen und Lösungswege finden. Aber wenn man sehr zentralistisch führt und nur Vorgaben gibt, dann kriegst du keine selbstständig denkenden Menschen. Wir wollen selbstständig denkende Menschen, weil der größte Punkt, warum wir skalieren können, ist, dass wir tolle, selbstständig denkende Geschäftsführer vor Ort haben. Und wenn wir die nicht mehr hätten, könnten wir auch nicht mehr skalieren.
Mhm. Ich glaube, das ist schon ein erfolgreiches Konzept. Das habt ihr ja bewiesen über die Jahrzehnte. Andererseits, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du willst jetzt einen digitalen Service einführen oder du willst einfach Neuerungen einführen. Ja. Wie macht man das? Dann ist es dann nicht eher sogar ein bisschen das System ein Hemmschuh, weil eben jedes Fürstentum in Anführungszeichen eben dann immer noch sagen kann, will ich nicht?
Also erstens gibt es ja auch bei uns ganz unterschiedliche Typen. Ja, der eine sagt, bei mir läuft es jetzt so, bloß nichts ändern, laufen lassen. Der nächste sagt, geil, was könnt ihr jetzt noch machen? Ja, einfach, der eine sucht nach Innovationen, der andere sucht nach Struktur, der nächste nach Effizienz. Da gibt es ja alle, jetzt sind ja ein bisschen anders. Ja, und da hast du immer irgendeinen, der auch Bock hat, was mitzumachen. Wenn du eine deine Idee kommst und du findest niemanden, der diese Idee mit dir gehen möchte, dann ist es doch toll, wenn dir es alle auch sagen, weil du musst ja schon fünfmal drüber nachdenken, ob du etwas einführst, was außer dir gar niemand gut findet. In der Regel ist meine Erfahrung, dann taugt es auch nichts oder ist noch nicht weit genug, dass es was taugen könnte. Und das ist auch ein Learning. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Kultur aufrechterhält, weil diese Kultur uns dazu diszipliniert, nur Dinge zu tun, die auch insgesamt erklärbar und sinnvoll sind. Wenn ich selbst nicht erklären kann oder ich niemanden finde, der es als in meiner Erklärung als sinnvoll betrachtet, dann taugt es auch meistens nichts. Mhm. Ne? Und deswegen ist das schon ganz okay. Und das ist ein guter Gradmaßstab, und dann muss man es halt einmal an einer Stelle ausprobieren. Wenn es erfolgreich ist, will es auch irgendwann jeder haben.
Okay, AWAG eine der größten deutschen Autohausgruppen im europäischen Vergleich, wobei wir ja der größte Markt sind, sind die europäischen Gruppen, die es noch gibt, darüber hinaus größer. Ja, also die AWAG ist ungefähr auf Platz 20 in dem europäischen Gruppenreigen. Ja, ist es damit, es ist ja kein Ansporn zu sagen, ich will auf Platz 1 in Europa, aber ist Wachstum schon auch so ein Stück DNA der AWAG?
Ja, Wachstum ist sicher ein Stück DNA von uns und Dinge ausprobieren ist auch ein Stück DNA von uns. Also ja, DNA ist so, aber es muss immer im sinnvollen Rahmen sein. Also mein Papa wollte immer mal eine Milliarde D-Mark-Umsatz erreichen.
Ich weiß, kann mich erinnern.
Ja, und die Milliarde D-Mark-Umsatz hat er erreicht und dann hat er das in eine Milliarde Euro umgewandelt und der hat er auch erreicht. Und ehrlicherweise, ich wollte immer mal 3 Milliarden Umsatz erreichen. Die habe ich jetzt auch erreicht. Das könnte ich eigentlich aufhören zum Arbeiten. Gell? Weil ich habe jetzt erreicht und fertig ist die Lage. Aber natürlich, die Firma ist ja da und es geht weiter. Und 3 Milliarden ist ja auch ein schönes Ziel. Aber tatsächlich haben wir nie, also die Einstellung gehabt, dass für uns Umsatz das Maß aller Dinge ist und dass wir die Nummer 1 irgendwo sein müssen. Ich halte das auch für ein ganz falsches Ziel. Weil das bringt ja gar nichts. Also was für uns wichtig ist, dass wir Spaß haben an dem, was wir tun, dass wir auch Dinge ausprobieren können, dass wir aber nie so weit überziehen und wir neigen dazu, wenn wir zu viel ausprobieren, dass wir dann überziehen, dass man dann zu viel Unordnung reinbringt. Und das ist immer Gefahr, da müssen wir uns manchmal selber bremsen. Deswegen haben wir auch letztes Jahr gar nichts dazu genommen, sind auch dieses Jahr ganz stabil und sauber, weil wir eben erst einmal das, was wir alles angefangen haben, auch mal in Reihe und Glied bringen müssen. Die 3 Milliarden Wachstum kommen ja nicht von irgendwo her, weil wir haben ja trotzdem viel mehr Aktivitäten gestartet. Wir haben, ich glaube, in den letzten, nicht letztes Jahr und dieses Jahr, aber das Jahr, die 2 Jahre zuvor haben wir um die, also 20, 25 Standorte dazugenommen. Wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Marken dazugenommen, aber an ganz vielen Standorten diese Marken, ja, Peugeot, Citroën, die ganzen Standesmarken, ja, das ist echt Arbeit. Und das muss ja auch alles mal strukturiert werden und sauber aufgestellt werden. Da gibt es teilweise unterschiedliche IT-Prozesse dazu. Das ist ja, muss ja alles passieren. Und da muss man eben auch mal wieder aufhören mit Wachstum und sagen, jetzt machen wir das. Und wir wachsen ja nicht aus strategischen Gründen, sondern wir wachsen in der Regel aus Opportunitätsgründen, weil es eine tolle Gelegenheit gibt und wir finden es spannend, das zu tun und dann machen wir das. Also wir haben bisher eher aus Lust heraus agiert.
Das heißt, man konnte es nicht vermeiden fast, oder?
Naja, schau, wir hatten vor 2013 haben wir tatsächlich so ein Jahr gehabt, da musst du wirklich auch tatsächlich das Wort in den Mund nehmen, konsolidieren, weil man da finanziell nicht so gut auf, lief halt nicht so rund das Jahr, ja, warum auch immer, wir haben am Ende auch keinen Verlust gemacht, aber haben halt auch nicht gut genug verdient, wie wir es uns vorgestellt haben und haben dann einfach konsolidiert und gesagt, jetzt müssen wir uns neu aufstellen, neu ausrichten, dann kam der Steiger. Dann haben wir den Steiger in Stuttgart gekauft, einen Laden, mit der damals unser größtes Autohaus, dann war mit einem Schlag, ja. Das war natürlich völlig unpassend in diesem Augenblick. Und wir haben es halt dann versucht zu erklären, dass wir zwar konsolidieren, aber historische Chancen nicht liegen lassen wollen oder so. Ja. Kostet immer irgendein Wording dazu. Aber am Ende ist es dann schon so, dass man aufpassen muss, wenn man mal stabilisiert, dass man nicht durch in der Stabilisierung Expansion, ja, plötzlich die Stabilisierung gefährdet. Deswegen war der Steiger damals schon ein Risiko, aber es hat Gott sei Dank sehr, sehr gut funktioniert von Beginn an. Und trotzdem muss man immer wieder Phasen haben, wo man sich erholt. Wir müssen immer schauen, dass zu jedem Wachstum auch die Kapitalisierung der Firma passt. Also wir müssen einfach Gewinne machen. Aber der Vorteil ist, dass wir ja wenig Geld rausnehmen und fast alles immer drin lassen. Deswegen haben wir da eine sehr saubere Basis. Aber trotzdem musst du, wenn du eine Bilanzerweiterung hast, dann musst du das auch mit Eigenkapital hinterlegen. Und da haben wir klare Ziele und klare Vorgaben, wo wir hinwollen in der Quote. Und auch das muss erreicht werden. Deswegen hat man natürlich schon irgendwann auch Fixpunkte, wo man sich dran orientieren muss. Oder ein Fixpunkt wäre eben, dass wir immer mindestens 20% Eigenkapital wollen, eher 25. Das wäre ein Fixpunkt, als klar zu benennende Zahl.
Mhm. Vielleicht konkrete Frage dazu. Jetzt hat Van Mossel hat es zum Beispiel die Löhr-Gruppe übernommen, ja.
Ich lesen, war ich überrascht?
Ja, ja. Hat, glaube ich, alle ein bisschen überrascht. Andererseits, das könnte auch auf die AWAG zukommen, oder? Dass eben dann doch mal eine gesamte Gruppe angeboten wird. Was macht man dann?
Also ganz ehrlich, das Schöne ist, wir sind ja ein reiner Familienbetrieb. Und dadurch müssen wir auch gar nicht, überhaupt keine Aktionäre, die befriedigen muss. Wir müssen gar nichts tun. Wir schauen uns alles, was wir machen wollen, ist, dass wir schauen es uns an. Gefällt es uns und glauben wir, es hilft, bringt einen Mehrwert und können wir es handeln. Dann kann man immer drüber nachdenken. Und ansonsten lassen wir es einfach. Wir fühlen uns sehr wohl. Wir können nichts anderes außer Autohandel. Ja? Wir haben jetzt mal probiert, Immobilienentwicklung mal ausprobiert an einem Grundstück. Aber ehrlich gesagt, das sind wir nicht. Ja? Das haben wir jetzt auch sofort wieder beendet. Und so probiert man immer mal was nebenbei. Aber am Ende stellen wir immer fest, wir sind Autohändler. Das ist das, was wir lieben. Und das ist das, was wir gerne tun. Autos verkaufen, Autos reparieren. Und deswegen ist das genau das Richtige für uns. Und wenn es eine gute Gelegenheit gibt, die Spaß macht, dann werden wir uns anschauen, ob wir das weiter tun, ob wir es uns dann auch leisten können finanziell. Und das sind die Fragen, die sich stellen. Und wenn du jetzt eine Riesenkurve hast, dann hast du natürlich eine wahnsinnige Kapitalisierung dazu. Und wo ist der Mehrwert? Also, wir haben mittlerweile das große Glück, dass wir alle dreimal täglich essen können. Ja? Und das ist schon mal ein sehr großer Mehrwert. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Also, es ist jetzt nicht eine Notwendigkeit, das zu tun. Und wir haben keine Ziele, die heißen, wir müssen mit aller Gewalt der Größte sein oder wir müssen ganz doll irgendwo auftreten. Das ist nicht in unserer Natur. Das ist nicht bei meinem Bruder in der Natur und nicht bei mir. Das haben wir schon so mitbekommen von unseren Eltern und Großeltern. Wir wollen Geschäft machen, weil wir es gerne tun, weil wir Verantwortung haben an unsere Mitarbeiter. Wir haben Verantwortung an unsere Lieferanten. Und das ist das, was wir tun wollen. Wir haben einen Vertrag eingegangen mit Herstellern. Auch da haben wir eine Verantwortung dazu. Und der wollen wir gerecht werden können und dabei ein sinnvolles Geschäft machen, aber ohne den Druck, etwas machen zu müssen. Und es gibt ja gar keinen Zwang. Und es lässt halt von Motto größer sein. Es ist doch schön, wenn es größer ist. Freuen wir uns für ihn.
Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man da agiert, wenn es notwendig ist.
Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich sehe die Notwendigkeit. Muss dann etwas sein, was uns dient.
Steiger genau. War ja auch eine große Übernahme, die man immer getan hat und war auch nicht geplant.
Das stimmt, darum sage ich, man kann es machen. Wenn es passt dazu, dann ist es gut. Mhm.
Jetzt habt ihr ja sehr viele Marken. Stellantis ist ja auch eine wahnsinnige Markensammlung, natürlich als einer der größten Partner. Geht man dann auch den Weg mit? Inwieweit, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo viele drüber nachdenken, inwieweit ist diese Aufnahme von weiteren Marken, kann das zum Problem werden, weil eben dann auch die Komplexität steigt. Und ich weiß, du hast dich ja auch schon von einigen Marken teilweise getrennt. Wir wollen jetzt ja keine Details nennen, aber da denkt man schon drüber nach.
Muss man. Also wir haben natürlich einen komplett anderen Ansatz jetzt wieder im Fokus, weil wir waren ja alle auf Agentur. Und die Agentur ist ja komplett anders funktionieren. Da hast du keine Lagerbestände mehr. Du hast keine eigenen Vorführwagen mehr. Die CI wird in großen Teilen mitfinanziert, nicht 100%, aber in großen Teilen mitfinanziert. Und du bist ja, du musst ja auch nicht mehr über Marketingstrategie nachdenken. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, welche Gelder shiftest du wie um Autos marktgerecht anzubieten. Das musst du alles immer tun. Du musst ja nur jeden Tag dein Cappy aufsetzen. Idealerweise das Richtige. Ja? Und dann setzt du um, was der Hersteller dir heute vorgibt. Und natürlich kommt ein bisschen Eigenarbeit schon mit dazu, ein bisschen Marktwerbung, das bleibt ja. Aber es fallen ganz viele Dinge weg. Und insbesondere brauchst du viel weniger Platz, denn die Höfe sind ja fast leer, weil der Hersteller gibt ein paar Ausstellungsautos. Wenn ihr heute einen Showroom habt mit 500 Quadratmeter, 600 Quadratmeter, wo 20 Autos drin sind, dann kriegen du nur 5. Ne? Dann muss ja fast was anderes noch reinstellen, sonst schaut es ein Deppert aus. Also da brauchst du ja fast mehr Marken. Und der Hersteller wollte ja auch in der Agentur mehr Direktgeschäft machen. Er hat gesagt, du darfst auch nur weniger verkaufen. Was ja okay ist mit Ansage, dann brauchst du mehr Marken, um das gleiche Volumen zu verkaufen. Und die Werkstatt hat es ja von allen Verkäufen immer bei dir, weil egal ob der Hersteller, wir verkaufen, das landet im Markt. Jetzt ist es anders. Jetzt haben wir erstmal eine Verlängerung des Händlervertrages, wie lange auch immer oder auch nicht, aber das wird man jetzt alles sehen, da wird es dann das mit uns Gespräche führen. Und ich glaube, bei BMW ist ja ähnlich, die haben ja auch geschoben, ja, Ford hat auch geschoben. Toyota wollten die einen, Hyundai wollten die einen, aber jetzt bei Stellantis haben wir die Situation, dass wir viele exklusive Opel-Betriebe in mehr Markenbetriebe, insbesondere von Stellantis, umgewandelt haben. Und jetzt müssen wir lernen, damit zurechtzukommen, dass eben ein Teil, das war Transformation 2 bei uns, ja, Transformation 1, habe ich vorhin gesagt, vom Angebot auf Nachfrage, bei Transformation 2 lerne zurechtzukommen, jetzt ohne Agentur das Geschäft zu machen, weil jetzt habe ich trotzdem noch die 500 Quadratmeter und muss 3 Marken reinstellen, jetzt wird es wieder eng. Ja, jetzt wird es plötzlich zu eng, wo früher Opel problemlos war. Jetzt habe ich nur vielleicht Peugeot und Citroën dabei und jetzt habe ich weniger Platz für alle. Jetzt muss ich schauen, wie stelle ich das richtig. Wo ich früher vielleicht 8 Vorführwagen für Opel hatte, habe ich jetzt vielleicht 24 Vorführwagen. Da muss ich auch überlegen, wo ich stelle das Zeug eigentlich hin. Ja? Und dann kommt natürlich auch viel mehr verkaufte Ware rein auf den Hof, mehr Gebrauchtwagenzahlung. Also es ist nicht nur komplexer in der Abwicklung, weil du mehrere Marken mit verschiedenen Verkaufsprogrammen, mit verschiedenen Markenideen, mit anderen Produkteinführungen, du hast ja wirklich viele unterschiedliche Themen bedienen musst, du hast auch ein Platzproblem. Und das ist auch ein Riesenthema. Wie löst man das eigentlich? Also da gibt es viele Herausforderungen. Deswegen tun wir gut daran, diese Stück für Stück abzuarbeiten und zu lösen in unseren Standorten. Deswegen Standort für Standort anders. Ja, das ist halt, wir haben Standorte auf dem Land raus mit 20.000 Quadratmeter. Das ist gerade wurscht, ob noch was dazukommt oder nicht. Und dann habe ich 4.000 Quadratmeter in der Stadt München und habe 3 Marken dazu und weiß jetzt eigentlich nicht mehr, wo ich das Zeug hinstellen soll. Es kann keiner mehr auf den Hof rein und raus. Und du kannst jetzt Auto deppert rumrangieren, dass du auch eine Werkstatt zum Arbeiten hinkriegst und so. Wir haben jetzt schon die Situation, dass Kunden vor leeren Parkplätzen parken. Also sagen, wenn ich reinfahre, kann ich mal zuparken, aber wenn ich gleich draußen stehen bleibe, nicht. Ehrlich, das sind abartige Züge an. Und dann denkst du dir, unfassbar. Ja, und da hast du eben, und so müssen wir an den Herausforderungen jetzt uns abarbeiten, bis wir sie so gut im Griff haben, dass das reibungslos funktioniert.
Aber im Prinzip sind mehr Marken dann eher positiv zu sehen.
Naja, wenn du es im Griff hast, dann hast du natürlich mehr Chancen. Verkaufst du mehr Autos, machst du mehr Umsatz. Mhm. Wenn wir dann eine gute Umsatzanalyse machen auf mehr Umsatz, dann kommt mehr Geld raus, als wenn ich auf weniger Umsatz eine gute Umsatzanalyse mache. Also ja, wir machen zwar eine Chance haben, aber jede Marke muss sich eben auch pro Standort rechnen können. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir uns von mancher Marke an manchen Standort nicht mehr weiterführen werden. Das hat gar nichts mit der Marke zu tun. Wir haben die aber anders noch immer noch. Es geht eher darum, dass sie in ihrem Volumensmenge an diesem Standort einfach nicht finanziell ausreichend verkauft wird. Weil du musst ja für jede Marke an jedem Standort alle Standards erfüllen. Nicht nur CI, kommt dazu, ist auch teuer. Vorführwagenstandards, Mitarbeiterstandards, auch im Servicefähigkeiten. Und da ist vielleicht gut, sich manchmal zurückzuziehen und zu sagen, das lohnt sich nicht, weil wegen 30 Autole im Jahr, ja, was soll denn da rauskommen? Ja, da ist die Vorführung einfach höher, als jeder Prototag je sein könnte. Dann lass es weg. Das wird immer ein Verlust. Also das ist das, wo wir eher dann mal schauen, passt es noch zusammen? Ansonsten, was man hat, gibt man ja so ungern her. Ja? Und dann schauen wir halt, dass wir aus den Dingen was Vernünftiges draus stricken.
Das Thema Agentur, du hast es angesprochen, ursprünglich getrieben von Unternehmensberatern, muss man ganz klar sagen. Das ist ja keine Erfindung der Industrie oder der Vertriebsleute dort, sondern die haben es eben angenommen. Dann gab es so einen Hype, was die Agentur betrifft. Und jetzt sind eigentlich letzten, die noch übrig geblieben sind, ist eigentlich in Deutschland Mercedes, die das ja sehr konsequent machen, und Mini. Und alles andere ist momentan eigentlich erstmal geschoben, aufgehoben. Bist du ein Freund der Agentur?
Ich finde, das ist immer schwierig zu beantworten. Ich glaube, Agentur kann theoretisch funktionieren, ist halt für alle ein komplett neues Geschäftsmodell. Ein Learning ist ja sicher auch von den Herstellern, dass es gar nicht so einfach ist, die Umstellung, weil plötzlich der Hersteller Dinge machen muss, die er noch nie in seinem Leben getan hat, nämlich Detailgeschäftsarbeit, Detailplanung für Märkte, Marketing, Verkaufsprogramme, welche Ware stelle ich in welches Auto. Das sind ja alles Themen, die hast du ja auseinandergesetzt. Allein einen Vorführwagenprozess zu etablieren. Wie lasse ich das Auto zu? Welches Kennzeichen hat denn heute ein Vorführwagen? Hat er ein Rüsselsheimer Kennzeichen? Auch in keine Ahnung, in Augsburg jetzt, ja? Oder hat der Augsburger Kennzeichen? Wer lässt denn jetzt das Auto zu? Wo ist denn der Gewerbeanmelder dafür? Geht es dann überhaupt? Welche Versicherung macht es? Welche Leistungen stecken dahinter? Was muss er für einen anderen Vertrag machen? Weil wir machen ja keine Probefahrtsvereinbarung mehr. Wir machen für den Hersteller eine Probefahrtsvereinbarung. Allein so ein Prozess ist einfach kompliziert. Und ich glaube, diese Komplexität ist am Anfang stark unterschätzt worden, weil vielleicht im Grunde ist ja, sagt man, das hat einen Vorfall, die gibt halt den Kunden und nimmt dann zurück. Das ist ja auch schon mal ganz simpel. Das kann ja jeder Depp, darum kriegen sie die Händler auch hin. Ja? Aber am Ende sind wir gar nicht nur Deppen, sondern wir machen manchmal sogar ganz wertvolle Arbeit und die ist dann im Detail manchmal komplizierter, als sie außen anschaut. Und das Learning hat sicher auch der Hersteller mitgenommen. Zum Zweiten ist die Agentur entstanden in einer Zeit von 0% Zins. Da ist Lager einfach. Bei 6 oder 7% Zins ist Lager schwierig. Dann will man das nicht mehr so gerne. Dann will man möglichst wenig Lager. Ja. Dann kommt der dritte Punkt, wenn ich keine Vertriebsverantwortung mehr habe, im Sinne von, ich muss unbedingt. Dann ist natürlich der Push-Effekt anders. Als wenn der Hersteller sagt, das ist jetzt ein Bonusziel und jetzt gebe ich die Ware und die stelle ich auf den Hof, da kriegt jetzt jeder Händler nochmal 500 Euro extra und dann müsst ihr Dinge rauspushen, da arbeitest du ganz anders. Also insofern glaube ich, dieses Learning dazu hat geführt, dass man gesagt hat, vielleicht lassen wir es im Augenblick. Ob sich das mal ändert oder nicht ändert, weiß ich nicht. Ich denke, Mercedes, aber das ist jetzt wirklich eine sehr grobe Schätzung, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, Mercedes ist ein sehr reicher Laden. Da sagt man ja, die haben Bargeld und keine Schulden. Dann tust du Bestand auch leichter finanzieren. Das darf man nicht vergessen. Da hat man eine andere Durchdringung. Und ich glaube, die haben das auch sehr gut aufgebaut. Wir sind ja Mercedes Agenturhändler in Österreich. Das läuft wirklich gut und rund. Deswegen kann ich da nur positive Learnings draus ziehen. Also ja, Agentur kann funktionieren, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie im Detail wirklich alle Prozesse durchdenkt. Bei Mercedes hat es bestimmt 2 Jahre gedauert, bis wir jetzt so die Prozesse in Österreich im Griff hatten, dass es auch wirklich gut funktioniert. Bei Stellantis dauert es im Augenblick in Österreich noch an, dass es richtig gut funktioniert. Da sind wir aus einem Jahr umgestellt oder einer Viertel. Und das ist ein echt ganz intensives Learning. Und ob sich das alle antun wollen, wenn sie eigentlich ein Geschäftsmodell haben, das so funktioniert, ich glaube, dass da ein großer Punkt drin ist. Wenn man sagt, du, so verdiene ich eigentlich gutes Geld, da verdiene ich gar nicht mehr. Warum soll ich jetzt alles von links auf rechts drehen, nur damit ich am Ende nicht mehr habe? Und ich denke, dass es, wenn dann daran scheitert, sobald aber die Chance alle sehen, dass sie, wenn sie es von links auf rechts drehen, deutlich mehr verdienen, dann werden sie es auch von links auf rechts drehen und das ist auch fair. Und wir sind immer ein Vertriebsorgan des Herstellers. Das darf man nie vergessen. Das ist wirklich das Wichtigste. Wir leben davon, dass wir Autos verkaufen, Ersatzteile verkaufen. Dafür gibt es uns einen Vertrag. Verkaufen wir genügend Autos und genügend Ersatzteile, mag er uns. Verkaufen wir zu wenig Autos und zu wenig Ersatzteile, mag er uns nicht. Das ist eine ganz simple Geschichte. Kann man immer am eigenen Verkäufer sehen, verkauft der Verkäufer gut, findet man dolle, verkauft er wenig, findet man weniger dolle. Das ist ja ganz normal, oder? Mhm. So, und insofern, ob der jetzt uns in der Agentur beauftragt oder im Vertragshändlersystem, haben wir nicht zu entscheiden. Aber ich arbeite gerne im Vertragshändlersystem, aktuell lieber im Vertragshändlersystem als im Agentursystem, weil das kann ich gut und das andere weiß ich noch nicht, ob ich es gut könnte, weil ich es ja dann am Ende doch nicht habe, so richtig.
Okay, verstanden. Das ist, glaube ich, auch ein gesunder Ansatz und auch eine gesunde Einstellung zu diesem Thema. Lass uns nochmal über das Thema chinesische Marken sprechen. Es drängen ja sehr viele auf den Markt und die sind ja längst die alle da und jeder will eben hier sein Geschäft machen. Wie habt ihr euch da bisher etabliert und wie siehst du diese neuen Marken, die jetzt hier quasi nach Europa kommen?
Da sind viele spannende Marken dabei mit tollen Autos. Es gibt auch Marken mit Autos, wo ich sage, weiß ich nicht, ob man es braucht. Ja? Wir hatten hier mal so eine Art Rolls-Royce-Marke, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Hongfeng oder irgendwie so ähnlich, ich habe es vergessen, ich weiß es nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ja, das ist halt nicht unseres, ja. Das ist natürlich für einen Rolls-Royce-Händler vielleicht eine super Ergänzung, ja. Für einen Opel-Händler ist jetzt keine super Ergänzung, weil das passt halt nicht zu uns. Und ich habe auch niemanden, der jetzt riesen Elektro-SUV für 150.000 Euro kauft. Weiß ich jetzt nicht, wer den kaufen soll, deswegen lassen wir da die Finger von sowas. So, das ist die eine Perspektive, spannende Marken. Zweite Perspektive ist natürlich, kann ich es überhaupt machen? Weil wenn ich im Autohaus voll bin, das haben wir gerade vorhin gelernt, ja. Wir haben Opel dazu, Opel, Peugeot und Citroën vielleicht dazu genommen und sind bumsvoll, der Platz ist übervoll. Ich bin jetzt schon froh, wenn ich es irgendwie handeln kann. Soll ich jetzt nur eine oben draufsetzen und für welchen Zweck ganz genau? Wenn ich jetzt Angst hätte, dass wir in Zukunft nur noch Chinesen verkaufen, Opel und Peugeot und Citroën, alles nie mehr verkauft wird, wäre es unzwangsbar wichtig. Die Angst habe ich aber überhaupt nicht. Das sehe ich auch nicht. Dann mag der Kuchen etwas kleiner werden, dann müssen wir halt schauen, dass wir ein gleich großes Stück haben und andere ein kleineres Stück. Das wäre dann eher das, was unser gewohnter Verdrängungswettbewerb ist. Aber ganz ehrlich, die Angst, dass die Marken wegfallen, die habe ich nicht. Trotzdem ist es spannend, sie zu haben. Und wir hatten ja in Nürnberg mal einen Betrieb zugekauft und da war MG dabei und haben uns dann mit MG auch gesprochen, sind auch MG-Partner geworden. Machen das jetzt in Nürnberg, München und Stuttgart, weil es da eben auch dazu passt, aus den Ländern jetzt sieht und bei uns vom Handling und Platzbedarf her. Und das läuft gut, das ist ein gutes Invest. Wir haben jetzt natürlich als Stellantis-Partner lieb an fast allen Standorten schon etabliert. Das läuft auch gut an, ehrlich, muss man wirklich sagen, ist top, ja, also das ist okay. Aber ich mache jetzt nicht lieb, weil es ein Chinese ist. Ich mache lieb, weil es ein Stellantis-Partner ist und weil es ein Produkt anbieten, wo ich glaube, dass uns das gut ergänzt, dass es vernünftig im Ablauf ist, relativ einfach zum Handeln. Und das ist für gut für uns. Ja? Und dann gibt es sicher noch weitere Partner und da wird es mal noch ein Gespräch geben mit Sicherheit, wo man das ein oder andere mal anschauen wird und dann wird man überlegen, ob man das macht oder nicht macht, aber es wäre dann eben eine Expansion, wo man vielleicht auch mal sagt, warum mache ich nicht mein eigenes Autohaus nur für den Chinesen auf? Mhm. Muss ja nicht immer irgendwo reingestellt sein, kann auch mein eigener Betrieb dafür sein. Mhm. Ja? Es gibt ja auch Marken mit hohen Ansprüchen, also gibt es ja durchaus ein paar Partner, die auch großen Konzerne sich haben, wenn man Marketing to Cherry oder BYD, ja, das ja Riesenkonzerne in China sind, die werden mit Sicherheit sich auch im Markt etablieren und auch da gibt es sicher Chancen und Gelegenheiten, aber alles Stück für Stück. Und wenn es passt, dann ist gut, aber es darf nie ein Muss sein. Also ich sehe es nicht als Muss an, sondern es muss entweder in einem Standort eine gute Ergänzung sein. Ergänzung darf man nicht falsch verstehen. Ergänzung ist, klingt immer so, und das macht bald mit, aber man macht der Marke nicht mit. Das ist richtig Arbeit. Und deswegen muss sich die Arbeit auch lohnen an dem Standort vom Blumen her. Oder man macht ein komplett eigenes Autohaus dafür und sagt, ich investiere. Aber egal, ob du es am Standort mitmachst oder im eigenen Autohaus, das soll man immer bedenken, es ist immer ein Invest. Also wenn wir heute, beim Beispiel Peugeot und Citroën mit dazu nehmen, dann habe ich keine Peugeot und Citroën-Kunden bisher. Das heißt also, ich muss mehr in Marketing investieren, als ich im Verkauf am Anfang verdiene. Ich habe Personal, Marketing, CI-Kosten und verdiene weniger. Das ist ein Entwicklungsinvest, wo ich sage, in 3-4 Jahren ist das ein gutes Geschäftsmodell, jetzt ist noch kein gutes Geschäftsmodell. Und da unterscheidet sich so nicht, ob es ein Chinese ist oder ein Koreaner oder ein Japaner oder Europäer oder Amerikaner, was auch immer. Nehme ich eine neue Marke mit auf, ist es ein Invest in ein zukünftiges Geschäftsmodell.
Also eher Gelassenheit, was die neuen chinesischen Marken betrifft, oder ist keine Torschlusspanik oder so?
Nein, keine Torschlusspanik, sondern mit vernünftigem Umgang damit und mit wachem Auge. Und wenn wir glauben, dass bei uns eine Marke nicht mehr geht und wir brauchen was anderes, dann muss man sich das anschauen. Dann muss deren Netzentwicklung mit unserer Idee zusammenpassen. Dann macht es Sinn. Und wenn es nicht zusammenpasst, macht es ja für beide keinen Sinn.
Das Thema Agentur hat ja auch noch eine andere Facette. Und zwar, man hat dann auch immer von Direktvertrieb gesprochen. Warum? Weil der Hersteller natürlich irgendwann mal versucht, am Handel vorbei, wie auch immer, der eine mehr, der andere weniger, das Geschäft zu machen. Das ist ja fehlgeschlagen. Letztlich die Agentur, wir haben darüber gesprochen, brauchen wir nicht mehr vertiefen. Was ich noch vertiefen möchte, ist das Thema Online-Verkauf. Ja, da seid ihr ja innovativ vorangegangen. Du hast ja da ein eigenes Konzept entwickelt, eine Online-Vermarktungsplattform für Fahrzeuge, Neuwagen, Gebrauchtwagen und Teile. Das hieß Alles Auto und es hat nicht funktioniert, obwohl ihr ja eigentlich da zur richtigen Zeit am richtigen Platz wart. Auf was führst du das zurück?
Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Online-Vertrieb machen wir sehr intensiv, schon seit Corona-Zeiten. Und das machen wir auch weiterhin. Das andere ist eine Plattformtechnologie für eine E-Commerce-Plattform. Das ist eine andere Idee und ein anderes Konzept. Also wir machen weiterhin Online-Vertrieb in der ABAC. Machen wir schon seit Jahren, machen wir auch weiterhin. Läuft auch vernünftig und gut. Das ist alles in Ordnung. Alles Auto war eine Idee einer gemeinsamen Händlerplattform, Art Händler Community, die sich eine eigene Plattform gönnt und dann sich jeder gleichberechtigt beteiligt und entsprechend mitmacht. Das hat am Anfang gute Resonanz gefunden. Alle haben gesagt, das ist wichtig, dass wir es haben und wir machen mit. Als wir es fertig haben, haben wir gesagt, vielleicht ist es doch nicht so wichtig, wir machen doch nicht mit. Insbesondere die meisten großen Gruppen haben dann die Teilnahme verweigert, weil sie ja nicht der Erfinder sind oder weil jetzt ja gerade so schwierig ist alles oder sie gerade einen anderen Invest haben, was auch immer der Grund war und dass man alles berechtigt und faire Gründe sein. Aber wenn keiner mitmacht, dann wird es blöd. Ja? Und ich für mich brauche keine E-Commerce-Plattform. Und deswegen haben wir das Thema wieder eingestellt und damit ist ähnlich gescheitert wie andere, wie heißen die von VW?
LK.
LK, genau. So ist es halt jetzt, ja. Und damit ist das Thema tot. Wir haben das Buch zugeklappt und das Ding beerdigt. Und gut ist. Ich werde keine E-Commerce-Plattform mehr bauen.
Okay, das ist eine klare Aussage. Aber hätte nicht Alles Auto für die AWAC-Betriebe eine Möglichkeit geboten, sich mehr im Internet zu präsentieren?
Nein. Also tatsächlich, ich mag es gar nicht glauben, wir haben schon seit 20 Jahren einen Homepage-Auftritt für die AWAC und für jedes Autohaus.
Doch, ich kenne es.
Ja, super, sind da total weit und modern. Es hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Idee.
Okay.
Also tatsächlich ist es so, dass das einfach, wenn man eine E-Commerce-Plattform in der Form betreibt, dann hat die ein gewisses Grundrauschen an Kosten. Weil du eben eine moderne, schnelle Technologie brauchst. Du brauchst genügend Speicherressourcen, Arbeitsgeschwindigkeit. Du brauchst natürlich ständige Anpassung an die Schnittstellen zu verschiedenen Systemen, wo man sich anbietet. Da hast du einfach ein ganzes Team an Menschen, das sich mit der Plattform beschäftigt. Und das macht nur Sinn, wenn die Plattform dann auch benutzt wird. Die kann jeden anderen Prozess über Homepage schalten, ganz ehrlich. Oder über normalen Internetauftritt, das ist alles Quatsch. Ja. Also man hätte nur die Plattform auch mit dem Homepage verbinden können, aber ich brauche immer diese Plattform dafür. Mhm. Und das macht für ein einzelnes Autohaus keinen Mehrwert, aber in einer Community hätte es Mehrwert gemacht, weil man halt am Ende die Händlergemeinschaft Eigentümer gewesen wäre. Wir wollten an dem Ding nichts verdienen. Wir haben extra das auch schriftlich hintergelegt, dass wir keine Gewinnabsichten dran haben, sondern mit jedem scheren, jeder kann Teilhaber werden und wir gehen dem hinterher, dass man alles wurscht. Ja? Wenn, wie gesagt, keiner mitmacht, dann macht eben keiner mit und dann ist es eben eine dumme Idee. Und hätte ich vorher genauer gefragt, wer mitmacht, das ist jetzt ähnlich wie am Anfang mit meinem Geschäftsführer, hätte ich vielleicht die dumme Idee sein lassen. Jetzt habe ich das trotzdem gemacht, weil ich es cool fand. Kann man auch tun. Ich habe es ja gemeinsam mit meinem Bruder gemacht, der war auch dafür und das war alles in Ordnung. Jetzt haben wir halt einen Lerneffekt. Und auch das ist ein Effekt. Wir sind keine Softwarebude, wir bleiben Autohändler. Mhm. Also wir sind weder Immobilienentwickler noch Softwarebude, ja. Wir bleiben immer Autohändler.
Ja, darf ich nochmal da nachfragen? Ich meine, also der Ansatz war diese Plattform für Autohändler. Es hätte ja auch eine gewisse Unabhängigkeit geschaffen von anderen Plattformen, die man eben monatlich...
Von allen. Wir hätten alles abgedeckt. Wir haben tatsächlich Neuwagen, Gebrauchtwagen, Leasing-Angebote, wir hätten alles abgedeckt. Es war alles fertig. Alles komplett fertig entwickelt. Naja, aber wenn es halt keiner will, wenn jeder sagt, nö, das will ich eigentlich gar nicht. Nur, was ich nicht mehr mache, ist mit irgendeinem Händlerkollegen ein Gespräch darüber führen, dass er unter Umständen abhängig sei von einer Plattform. Das mache ich nicht mehr, weil das will er ja.
Ja, das, ich glaube, das Thema hast du damit eben
erlebt. Und die Plattform erlebt. Macht ja auch einen guten Job, jetzt muss man auch ehrlich sein, also auch mobile...
Nein, zweifellos.
Leasingmarkt, die machen auch gute Jobs.
Ja, klar,
zweifellos. Das ist ja nicht so, dass das nicht funktioniert. Also insofern gibt es auch berechtigte Gründe vielleicht zu sagen, es ist viel cooler, ich nutze die als was anderes. Deswegen, ich will das jetzt gar nicht werten, sondern es ist Fakt, es ist nicht im Markt angekommen, wir haben es beendet, Thema erledigt.
Okay, dieses Thema Mobilität beschäftigt mich noch. Autohändler verkaufen Autos, Autohändler verließen Autos. Und jetzt die Frage, es gibt ja doch so ein paar Ansätze, die ja gehypt werden, dann wieder quasi runterfallen, aber sie wabern immer noch dazwischen. Ich glaube, heute hat verkündet, dass Finn, also sprich der Auto-Abo-Anbieter Finn mit Stellantis da ein größeres Geschäft gemacht hat. Wie siehst du den Bereich Auto-Abo für die Zukunft?
Auto-Abo ist die Modernisierung der Langzeitmiete. Oder? So würde ich es als erstes mal formulieren, weil Langzeitmiete ist ja nichts anderes als Autoabo und klingt aber cooler und ist more fancy. Ja, so insofern ist es super schick, Autoabo zu haben. Und weil wir jetzt so ein schicker, moderner Laden sind, haben wir auch ein Autoabo, schon seit vielen Jahren. Wir treiben das auch von Beginn an mit Profit. Also insofern ist es ein vernünftiges Ergänzungsgeschäftsmodell, weil es einen Bedarf gibt an einer Langzeitmiete oder einem Langzeitabonnement von irgendwo 3 bis 15 Monate. Im Schnitt laufen unsere Auto-Abo-Fahrzeuge tatsächlich 9 bis 12 Monate. Also länger, als man ursprünglich mal gemeint hat vielleicht, weil es 1000 verschiedene Gründe gibt. Der eine hat einen Umbau und braucht einen Lieferwagen für eine gewisse Zeit. Der hat einen Sonderauftrag, ein Projektmanagement und braucht einen Dienstwagen für die Zeit. Ich stelle Mitarbeiter auf Probe ein für 6 Monate, der will noch kein Leasing-Auto nehmen, sondern erst ein Auto, aber dabei, also da gibt's, und ich habe einen Lieferverzug und braucht kurzfristig eine Lösung, also gibt's 1000 Gründe, warum das irgendeinen Sinn machen könnte. Und ja, da gibt's einen Markt dafür. Früher haben das die Mietwagengesellschaften mit Langzeitmiete abgedeckt. Ich meine, der Six macht ja auch Auto-Abo, ja. Das ist ja nur Langzeitmiete, also im Grunde hat er einfach das Ding anders umbenannt und macht das genau mit der gleichen Technik weiter. Und so machen wir es auch. Und wir nennen es um und dann ist jetzt viel schicker dadurch und dann machen wir eben auch offensiv im Internet mit der eigenen Firma sorglos günstig fahren, heißt die, machen wir Auto-Abo.
Aber es wird nicht dafür sorgen, dass künftig mehr Leute sich und künftig entscheiden, eben Auto-Abo zu machen?
Glaube ich nicht. Also es ist ein Ergänzungsprodukt, es ist aber teurer. Weil natürlich durch die kürzere Laufzeit eine radikalere Abschreibung habe, die muss ja von irgendwas getragen werden. Jetzt magst du vielleicht für Herr Finn eine bessere Einkaufskondition kriegen für seine Autos, aber er muss ja trotzdem erhöhte AFA tragen. Und das kann nur funktionieren, wenn er dann letztlich das vom Kunden kriegt. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, das ist jetzt der Vorteil für uns als Händler im Auto-Abo gegenüber einem Finn. Ich habe eine eigene Werkstatt. Das heißt, wenn mir mal ein Auto stehen bleibt, weil es eben keine Langzeitmiete mehr findet, kann ich notfalls dann ein Autohaus für mich weitergeben und dann nehmen wir es einfach in ganz normalen Mietwagenbereich mit rein. Das kann ja der Finn nicht. Der Finn muss ja immer einen finden, der es jetzt weiterführt, damit sich das lohnt. Das heißt, er muss also diese Leersteh- und Ausfallzeiten, die Kalkulation ja noch mit hineinnehmen. Das heißt, er muss eine gewisse höhere Rate haben, um profitabel zu sein. Und wenn ich mich recht entsinne, gibt es auch gar kein Auto-Abo von den großen Anbietern, die profitabel arbeiten. Und weil die alle keinen Profit machen, ist ja immer die Frage, wie dauerhaft sind Geschäftsmodelle, die nur Verluste bringen. Da muss man ja schon Bock drauf haben.
Und Investoren, die
auch Geld versenken
die Zeit
wollen.
Haben und dann
ja, und so viel Geld haben, dass sie es immer wegschmeißen wollen. Also ich glaube, das hört auf Dauer auf und ich erinnere mich, wie hieß denn das? Carsharing. Carsharing gibt es ja auch nicht mehr in der Dimension, wie es schon gab, war ja auch der Heilsbringer für alle. Hat nur Verluste gebracht und haben gesagt, nur Verluste ist blöd, wir lassen jetzt Carsharing, reduzieren wir mal auf vielleicht irgendein erträgliches Maß. Und ähnliches bei Auto aber auch. Es gibt einen gewissen Markt dafür, für eine Langzeitmiete, der relevant ist. Deswegen gibt es auch einen gewissen Markt für Auto-Abo. Und dann ist halt gut. Und wenn man eine gute Grundkonstellation hat, wo man effizient arbeiten kann, ist es halt ein bisschen leichter. Und deswegen werden sich die Auto-Abo-Anbieter trotzdem immer schwer tun, damit Geld zu verdienen, glaube ich. Der Sixt hat halt auch den Vorteil, der hat eben ein kombiniertes Geschäft, der macht ein Auto-Abo, der kann es aber jederzeit in der Kurzzeitmiete einsetzen, das Auto, wenn es da steht, kann es im Unfallersatz mit den Kooperationen, mit irgendwelchen Reparaturwerkstätten einsetzen. Also der hat ein ganz anderes Spektrum als der Finn. Deswegen weiß ich, also das hat nichts mit Finn zu tun, keine Ahnung, wie die funktionieren. Das ist mir alles recht und freue mich, wenn die toll laufen. Aber unser Auto-Abo funktioniert, wir haben das. Und ob es andere dauerhaft wie hinkriegen, ist nicht mein Verantwortungsbereich. Aber es gibt zumindest einen reduzierten Markt. Das wird nicht den anderen Markt ersetzen, weil die Raten teurer sind.
Lass uns noch zum Abschluss ganz kurz in die Zukunft schauen. Was sind denn die größten Herausforderungen für die nächsten 5 Jahre, was die AWAG betrifft?
Die größten Herausforderungen? Ich glaube, die größte Herausforderung für uns ist schlicht und ergreifend, dass wir unser Tagesgeschäft im Griff halten. Also das ist jetzt so furchtbar langweilig. Ich würde jetzt ganz so einen coolen Satz sagen, aber am Ende ist es einfach bescheuert langweilig. Wir müssen jeden Tag genau das Gleiche tun, das möglichst perfekt, und dann sind wir sehr erfolgreich. Und die größte Herausforderung wird, wie in den letzten 5 Jahren, auch in den nächsten 5 Jahren sein, dass wir genau das Gleiche an jedem Standort konsequent durchführen, jeden Tag. Und dann sind wir auch an jedem Standort jeden Tag erfolgreich. Und ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung. Und dann wird uns sicher irgendwas Blödes einfallen, was wir unternehmen, weil wir sind ja nun mal Unternehmer. Und wir hatten es vorhin, die DNA ist ein bisschen Expansion, ist ein bisschen Experimentieren. Und dann werden uns sicher irgendwo ein paar Sachen einfallen, die wir jetzt anders machen wollen. Und dann werden wir da sicher uns eigene Herausforderungen schaffen, die uns dann erstmal Probleme bringen. Dann müssen wir ein bisschen fleißiger arbeiten und dann geht es auch wieder gut. Also insofern, ich gehe optimistisch in die Zukunft. Wir werden weiterhin tolle Chancen haben, unser Geschäft zu erweitern und vernünftig zu strukturieren. Und dann ist natürlich eine Herausforderung, die bleibt, dass, ob es jetzt in 5 Jahren, würde ich nicht sagen, aber langfristig, muss nun mal der Nachwuchs rankommen, ja, weil wir ja auch älter werden. Und aber im Augenblick geht es noch ganz gut. Also die nächsten 5 Jahre ist das nicht vorgesehen. Insofern ist das noch keine Herausforderung für die nächsten 5 Jahre. Also wir sind optimistisch positiv für die nächsten 5 Jahre.
Ja, lieber Roman, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. War spannend.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.